Ausgesprochen lebendig, der Wycliffe-Podcast. Inspirierende Geschichten von Menschen aus aller Welt. Persönlich, herausfordernd und unterhaltsam. Ausgesprochen lebendig.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wycliffe-Podcasts Ausgesprochen lebendig. Schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr zuhört. Und heute habe ich den Richard zu Gast. Hallo Richard.
Hallo Stefan, schön hier zu sein.
Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Richard, am Anfang eine ganz kurze Frage. Wenn du keinen Job und viel Zeit hättest, was würdest du dann machen?
Also, ich habe ja keinen Job, also kann ich machen, was ich will.
Was ist das zum Beispiel?
Was mache ich denn oft? Also, ich bin zum Beispiel gerne im Garten unterwegs. Im Moment ist ja besonders viel zu tun im Frühjahr. Und wir haben dann noch so ein paar Verschönerungsmaßnahmen um unseren Pool herum geplant, um unsere Enkelkinder anzulocken.
Ah, der Pool ist auch nur für die Enkelkinder?
Nein, es ist auch für die Kinder und für uns. Ah, okay. Aber es gelingt sehr gut damit, die Enkelkinder anzulocken. Dann ist endlich mal was los im Garten. Was mache ich sonst gerne? Fahrradfahren, mit meiner Frau zusammen sein, was unternehmen, so oft in Urlaub fahren, wie wir wollen, können wir leider nicht. Ja, da ist natürlich auch viel Familie bei unserer großen Familie, wo auch immer wieder was los ist. Aber das macht ja auch meistens auch Spaß, super, wenn nicht gerade ein Kind einen schlechten Tag hat.
Du hast vorhin erwähnt, du hast gar keinen Job gerade. Was qualifiziert dich dann jetzt, hier in diesem Podcast zu sein?
Ja, das weiß ich auch nicht, warum du hier so einen Rentner geholt hast. Gut, ich würde mal sagen, wenn man 38 Jahre mit Wycliffe gearbeitet hat, dann darf man hier mal in so einem Podcast auch was sagen.
Das ist tatsächlich auch eine richtige Antwort gewesen. Herzlich willkommen in diesem Podcast.
Endlich, danke.
Schön, dass du da bist und ich hoffe, du bleibst hier auch noch ein paar Minuten. Weil aus 38 Jahren Wycliffe-Erfahrung hast du bestimmt einiges zu berichten. Und das würden wir ganz gerne einfach mal etwas kennenlernen von dir. Nimm uns doch mal mit auf deine Reise, wie es so angefangen hat bei dir mit Wycliffe.
Das ist lange her, wie du gerade schon gemerkt hast. Die allerersten Anfänge sind passiert während meines Zivildienstes. Das war irgendwann zwischen 75 und 77, also wahrscheinlich so am Anfang von 1977. Da habe ich Zivildienst gemacht in einem geistlichen Zentrum und ich war dort im Büro. Und eine Dame war zu Gast in einem der Gästezimmer und sie hat angerufen, das ist jetzt ein bisschen lustig, dass in ihrer Heizung Luft ist und dann gluckst das ja immer so. Und deswegen konnte sie nicht schlafen. Und dann wurde ich also hingeschickt, um aus der Heizung die Luft rauszulassen. Und als ich fertig war, reichte mir die Dame einen Prospekt und sagte, hier sind doch sicher noch junge Männer, die nicht wissen, was sie mal machen sollen. Diese Dame war die damalige Köchin des Wycliffe-Zentrums und dadurch bin ich tatsächlich zu Wycliffe gekommen, dadurch, dass sie mir diesen Prospekt überreicht hat. Denn ich wusste wirklich nicht, was nach meinem Zivildienst kommen würde. Ich wollte nicht in meinen Beruf zurück. Und das war so die Initialzündung.
Wie ging es dann weiter?
Es ging dann so weiter, dass ich, obwohl mir mein Arbeitsplatz ja eigentlich noch zustand, meinen Chef angerufen habe und habe gesagt, wenn ich jetzt für ein paar Monate nicht wiederkomme, auf Dauer bleib ich sowieso nicht. Und dann hat er gesagt, ja, dann machen wir gleich, beenden wir gleich das Arbeitsverhältnis. Und ich bin dann erstmal nach England gegangen, um mein Englisch nochmal aufzufrischen. Und bin dann an eine dreijährige Bibelschule nach Frankreich gegangen, wo ich aber das Programm in Englisch absolviert habe. Aber, das ist vielleicht auch noch wichtig, vorher hatte ich mich bei Wycliffe beworben und war Kandidat geworden. Wusste also, wo es hingeht.
Was hat dich dann so an der Arbeit von Wycliffe so fasziniert, dass du gesagt hast, ja, da könnte ich mir vorstellen, mal die nächsten Schritte zu gehen?
Also ich hatte zu diesem Zeitpunkt, als ich diese Frau getroffen habe, schon gemerkt, dass mein Chef da oben irgendwas mit mir vorhatte. Mir waren einige Bibelverse besonders entgegengesprungen bei meiner Bibellese und ich hatte auch dort auf dem Zentrum, wo ich arbeitete, einen Missionaren gehört, interessanterweise aus Indonesien. Und das Ganze hatte mich sehr angesprochen. Und als ich dann sah, was Wycliffe macht, hat mich sehr angesprochen, dass sich eben wissenschaftliche Arbeit mit missionarischer Arbeit kombiniert. Dass man also in Anführungsstrichen nicht nur das Evangelium bringt, sondern auch dafür sorgt, dass die Leute generell in ihrem ganzen Leben gefördert werden durch Spracharbeit, durch Entwicklung einer Orthographie und was alles so bei Wycliffe dazugehört. Das hat mich sehr angesprochen, obwohl ich zu dem Zeitpunkt nicht in Spracharbeit gehen wollte.
Das ist dann später dazugekommen, vermute ich mal. Und du hast gerade auch schon diese Person, die in Indonesien gearbeitet hat, angesprochen. Indonesien ist wahrscheinlich dann eben ein gutes Stichwort. Da ging es dann, soweit ich weiß, dann als nächstes hin, oder?
Ja, nachdem ich dann die Bibelschule abgeschlossen hatte und meine Frau, meine jetzige Frau, überzeugt hatte, mich zu heiraten, sind wir dann noch nach England gegangen, um da noch etwas weiter Linguistik zu lernen. Und dann ging es tatsächlich über Papua-Neuguinea nach Papua-Indonesien, wo wir dann auch letztlich gearbeitet haben.
Von wann bis wann hast du oder wart ihr da?
Wir sind, jetzt muss ich gut überlegen, wir sind 82, sind wir in Papua-Neuguinea angekommen, haben da den sogenannten Feldausbildungskurs gemacht, was auch bei Wycliffe liebevoll Dschungelcamp genannt wird, wo man so lernt, wie lebe ich in diesem Erdteil, in dem ich mich jetzt befinde, was kann ich essen, worauf muss ich aufpassen und dergleichen. Wir sind dann 83 in Indonesien angekommen, haben Sprache gelernt, also Indonesisch, haben dann noch ein Jahr in der Hauptstadt im Büro für Regierungsangelegenheiten gearbeitet und sind 85 dann bei der Volksgruppe angekommen, unter der wir dann weitergearbeitet haben.
Was habt ihr dann in dieser Volksgruppe, ich sag mal, vorgefunden? Wie waren da so eure ersten Eindrücke, als ihr dann zu der Volksgruppe gekommen seid?
Also das Volk der Yale ist ein Volk, das damals, als wir zu ihnen kamen, noch als Neusteinzeitler einsortiert wurden. Das heißt, sie lebten sehr abgeschieden, hatten wenig Kommunikation nach außen, auch wenig Verbindung nach außen, wussten eigentlich, hatten wir den Eindruck bei vielen Leuten gar nicht so richtig, was ist so um uns herum. Die meisten Leute lebten halt in diesem Tal, besonders Frauen kamen nicht raus und das war so ihre Welt. Zudem waren sie etwas sonderlich bekleidet für diese Gegend. Ist nun halt mal die Peniskalebasse ein übliches Kleidungsstück, was natürlich erstmal für einen Europäer ziemlich ungewöhnlich ist, aber man gewöhnt sich an alles und ansonsten gab es auch nicht viel Kleidung. Das hat sich inzwischen geändert, aber damals war es halt noch so. Und das ist erstmal befremdlich, man muss sich daran gewöhnen, man muss sich daran erinnern, das ist jetzt nichts Anstößiges für sie oder es ist einfach so, fertig und dann gewöhnt man sich dran.
Und wie habt ihr dann die Arbeit dort gestartet oder lief da sogar schon ein Projekt, in das ihr reingekommen seid?
Es war mal ein wissenschaftliches Team in dieser Gegend, das hatte einige Daten gesammelt und festgehalten und wir dachten, wir könnten das nutzen. Aber das war da nicht so der Fall. Wir mussten dann halt wie alle anderen Wycliffe-Mitarbeiter von unten anfangen, vom Anfang an anfangen, wie man das so macht. Wir haben einige junge Männer gefunden, die einige Jahre Schule hatten und genug Indonesisch konnten, um uns erstmal in die Yale-Sprache mit reinzunehmen, als Brückensprache quasi. Und so ging es dann halt los. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber Schritt für Schritt kommt man voran.
Wann gab es so, ich sag mal, erste Ergebnisse? Wann wurde mal die Sprache verschriftet, so ungefähr? Wie lange hat das gedauert? Wann wurde vielleicht ein erstes Buch aus der Bibel fertig übersetzt? Kannst du das noch ungefähr rekonstruieren?
Ja, gute Frage, ob ich das noch rekonstruieren kann. Ich denke, es hat etwa so bis 1,5 Jahre gedauert, dass wir mal richtig durchgeblickt haben, wie die Sprache funktioniert. Denn das ist eben keine indogermanische Sprache, die so funktioniert, wie wir das von Englisch oder Deutsch gewohnt sind. Und es hat schon lange gedauert, weil man findet ja nichts vor, man hat ja nur die Leute. Was heißt nur? Man hat halt die Muttersprachensprecher und den muss man irgendwie entlocken, wie ihre Sprache funktioniert. Das haben wir gelernt, aber manchmal würde man sich doch wünschen, man könnte, wie man das heute machen würde, bei Google was nachgucken oder man hätte ein Wörterbuch. Ja, das war mühsam, aber auch eine spannende Entdeckungsreise immer wieder. Wenn man was rausgefunden hat, freut man sich, wieder ein Detail zu haben. Also sage ich mal so etwa 1,5 Jahre hat das mit Sicherheit gedauert. Das erste Buch ist aber dann viel später rausgekommen. Wir haben dann erst noch uns auch mit Alphabetisierung beschäftigt, also mit Lehren von Lesen und Schreiben, bis dann eine Orthographie, eine Schreibweise da ist. Das dauert auch so seine Zeit. Ich glaube, 92 war es, da haben wir das Markus-Evangelium an die Menschen übergeben. Also man sieht, es dauert lange. Oder ich sollte so sagen, es hat in diesem Fall lange gedauert, weil wie wenig Menschen antrafen mit Bildung. Also wir hatten ein paar Schuljahre, 2, 3, 4, 5 Schuljahre und die waren auch auf Indonesisch, also in einer Fremdsprache. Das ist heute natürlich anders. Wenn man irgendwo hingeht, findet man meistens Leute, die Schulbildung haben, die vielleicht studiert haben und die ganz anders dann auch mithelfen können.
Weißt du, wie der Stand aktuell ist bei den Yale? Ist da was fertig übergeben oder wird noch weiter am Neuen Testament gearbeitet?
Oh, das ist eine sehr schöne Frage. Die kann ich nämlich mit großer Freude beantworten. Also nach uns, wir sind dann 94 gegangen, dann war noch ein Indonesier eine kurze Zeit da und 2003 ist dann ein amerikanisches Ehepaar beziehungsweise eine amerikanische Familie in das Projekt eingestiegen und die haben dann nach 20 Jahren, also 2023 oder kurz vorher, das Neue Testament fertiggestellt und wir konnten im letzten August, am 28. August 2023 dabei sein, wie das Neue Testament in der Yale-Sprache an die Leute übergeben wurde.
Wie war das für dich, da nach so langer Zeit nochmal bei den Yale selbst zu sein und so das Neue Testament, das fertig übersetzte Neue Testament dann auch zu sehen?
Wir waren zwischendurch schon einmal da, 2012 mit unseren Kindern, aber trotzdem, das sind ja jetzt auch schon wieder 11 Jahre gewesen. Dass wir da sein konnten, war ein riesengroßes Geschenk. Wir haben uns natürlich sehr mitgefreut, dass die Arbeit soweit jetzt erstmal fertig ist am Neuen Testament. Ja, das war ein total aufregender, total schöner Tag. Überall lag Feiern in der Luft. Ganz viele Leute waren zusammengekommen, machten Musik, haben Sketche aufgeführt. Es wurden Reden gehalten. Klammer auf, ich wurde zum Glück nicht gefragt, in Yale eine Rede zu halten, denn das hätte ich nicht mehr geschafft. Klammer zu. Also es war ein ganz toller Tag, wo wir auch ganz viele liebe Leute getroffen haben natürlich und von Herzen mitgefeiert haben, uns mitgefreut haben. Das ist jetzt das, was wir mal so ganz klein angefangen haben, dass das jetzt fertig ist.
Ich nehme an, es wurde wahrscheinlich dann auch viel gegessen. Zu einer guten Feier gehört bestimmt auch gutes Essen dazu. Was essen die Yale so typischerweise oder was war so dein Lieblingsessen in der Zeit?
Es ist schade, dass wir jetzt im Podcast kein Foto haben, wie das Essen so aussieht. Es wird ja dort in Erdöfen gekocht, in größeren Mengen. Man kocht natürlich auch in Töpfen über dem offenen Feuer, aber für größere Mengen macht man einen Erdofen. Das heißt, man macht eine Mulde, man legt Bananenblätter hinein, da rein kommt das Fleisch und die Knollenfrüchte und Gemüse. Dann macht man das mit Bananenblättern wieder zu. Dann kommen noch heiße Steine, ganz heiße Steine drauf. Und dann wird alles zugemacht mit Erde. Und dann muss das 3 Stunden garen und dann kommt das da raus und das sieht nicht so schön aus. Mhm. Zumal die Schweinestücke, die da drin sind, die sehen schwarz aus, weil die Schweine dort haben keine helle, sondern eine schwarze Haut. Fremde Leute, die kommen und das nicht kennen, die gucken immer ein bisschen, okay, das sollen wir jetzt essen. Das schmeckt aber, besonders wenn man ein bisschen Salz drauf tut. Und so war es auch an diesem Tag. Es kam dann irgendwann Leute aus den verschiedenen Dörfern und brachten in großen Gefäßen dann das Essen mit. Dann haben sie Bananenblätter auf die Erde gelegt und das Essen da drauf. Und man setzt sich auf den Boden da rum und nimmt mit der Hand das, was man essen will. Und das ist dann Festessen für die Yales.
Was isst man da noch so dazu?
An einer Stelle gab es auch noch Reis, aber man isst dazu Süßkartoffel oder Taro und noch anderes Gemüse. Ich muss aber dazu sagen, das hat mich ein bisschen amüsiert. Es waren auch einige Gäste aus Amerika da, die das auch alles nicht kannten. Unter uns gesagt, ich glaube, denen wäre eine Pizza lieber gewesen.
Wie würdest du es beschreiben, so einfach auch mit diesem langeren oder längeren Zeitraum dazwischen, wie sich die Yale in der Zeit verändert haben? Von euren ersten Schritten mit Wycliffe bei den Yale bis hin zu der Übergabefeier des Neuen Testaments. Kann man das irgendwie sagen, dass sich die Volksgruppe selbst auch verändert hat?
Aber hallo, das kann man, an allen Ecken konnten wir das feststellen. Rein äußerlich stellten wir erstmal fest, das war 2012 auch schon ganz ein bisschen anders, aber jetzt wirklich, besonders an so einem Tag, waren alle bekleidet außer natürlich denen, die traditionelle Tänze aufgeführt haben. Die waren doch in traditioneller Kleidung wegen des Anlasses, aber ansonsten waren alle bekleidet. Wir fanden, dass auch eine andere Atmosphäre herrschte. Es ist jetzt schwer, das zu beschreiben. Natürlich an so einem Tag ist Feieratmosphäre, aber wir waren noch ein paar Tage länger da und konnten in den nächsten Tagen feststellen, dass zum Beispiel die Frauen nicht mehr so scheu waren wie früher. Manchmal früher kam es vor, dass Johanna, also meine Frau, mit einer anderen Frau irgendwie Kontakt aufnehmen wollte und dann ist diese entsprechende Frau weggelaufen, weil sie einfach nicht wusste, was kann ich jetzt mit der weißen Frau anfangen. Manche Kinder haben auch noch geweint, wenn sie uns sahen. Das haben sie jetzt auch nicht mehr gemacht. Es war also wirklich einfach eine andere Atmosphäre. Die Leute sind freier geworden, offener geworden. Wir haben auch den Eindruck, dass sie viel, viel mehr Kontakt nach außen haben. Mehr junge Leute sind in der Schule, in der Stadt oder in der nächsten Provinzstadt, in der Provinzhauptstadt. Es kommen viel mehr Flugzeuge, es waren viel mehr Gebäude errichtet worden, die wir alle gar nicht kannten, die für uns neu waren. Also die Welt hat sich schon geändert. Aber der größte Witz bei der Sache ist, die haben uns fotografiert. Mhm. Die haben nämlich Handys. Die können zwar mit den Handys nicht so viel machen, denn da ist noch kein Netz, aber man kann damit Filmchen gucken, man kann sich gegenseitig fotografieren. Und es war irgendwie schon ein interessantes Gefühl. Früher haben wir sie fotografiert und jetzt haben sie uns fotografiert. Und na gut, ist ja ihr gutes Recht.
Ja, und scheinbar auf jeden Fall eine Attraktion, wenn du ins Dorf gekommen bist oder in die Stadt oder wenn ihr dahin gekommen seid.
Ja, das haben wir auch so empfunden. Man könnte ja meinen, ja gut, die Steinbrinks, die haben das Markus-Evangelium übersetzt. Das ist ja nur ein kleiner Teil vom Neuen Testament und die sind auch nur ein paar Jahre da gewesen. Aber die Martins, die nach uns gekommen sind, die waren da 20 Jahre und die haben den ganzen Rest übersetzt. Ja, wer sind denn Steinbrinks? Aber wir fühlten uns total willkommen und haben total gemerkt, die schätzen uns noch und schätzen das, was wir gemacht haben. Auch wenn es jetzt nicht zu dem Ziel geführt hat, was wir uns gewünscht hatten. Aber sie haben uns nach wie vor geschätzt und haben uns das spüren lassen, haben uns beschenkt. Wir haben also massenweise solche Netze, die Flechten, solche Netze haben sie uns umgehängt und uns geschenkt. Also das war schon schön zu merken, wir sind nicht vergessen. Wir sind einfach in der Geschichte der Jalis auch eine feste Nummer, die einfach dahin gehört.
Ja, jetzt warst du oder wart ihr ja nicht immer bei den Jalis. Du sagtest ja, ihr habt das Markus-Evangelium da noch mit übersetzt und dann kamen neue, andere Aufgaben. Was waren das für andere Aufgaben? Warum seid ihr aus Indonesien abgereist?
Wir sind aus Indonesien wieder abgereist, weil der deutsche Vorstand einen Leiter für Wycliffe Deutschland suchte und hatte mich auserkoren. Zweimal habe ich abgesagt und gesagt, nein, ist nichts für mich. Bei der dritten Anfrage des damaligen Leiters habe ich dann gedacht, na gut, wenn jetzt das nicht aufhört, musst du dich ja mal irgendwie damit beschäftigen und den großen Chef im Himmel fragen, was er denn davon hält. Und ich habe mich daraufhin mit der Geschichte von Mose, mit der Berufungsgeschichte von Mose beschäftigt, der auch gesagt hat, nee, danke, das kann ich nicht. Und bin dann zu dem Entschluss gekommen, ich sollte mich darauf einlassen, obwohl ich damals keine Leitererfahrung hatte. Und uns das natürlich auch schwer gefallen ist, weil wir wussten, unser Traum, unser Lebensziel, das, wofür wir eigentlich gekommen waren, nämlich diesen Menschen das NT zur Verfügung zu stellen, das werden wir nicht mehr machen. Wir hatten 4 Kinder und der Älteste war 11 und wir wussten, mit Teenagern gehen wir nicht zurück. Daraufhin sind wir dann im März 1994 nach Deutschland zurückgekehrt, mit auf jeden Fall mehreren Tränen im Knopfloch, dass wir die Jalis verlassen mussten und großer Spannung, was kommt jetzt? Und ich bin dann 6 Jahre in dieser Position geblieben, bis ich gemerkt habe, dass etwas anderes oder eine andere Arbeit mich mehr zufriedenstellen würde. Und deswegen bin ich dann in die Öffentlichkeitsarbeit gegangen. Und das war eigentlich der richtige Schritt, denn immerhin bin ich da 20 Jahre geblieben. Es war jetzt so, dass diese Rückkehr in unsere Heimat, in Anführungsstrichen, für unsere Kinder natürlich alles andere als Heimat war, die sich auch am Anfang, besonders die beiden Ältesten, die waren 11 und 9, haben es nicht leicht gefunden, hier wieder reinzukommen. Erstmal waren sie Exoten, die keine Ahnung hatten, was in Deutschland in ist. Und sie konnten nicht mal Fußball spielen. was man in Indonesien da im Hochland auch nicht unbedingt so viel macht. Und sie hatten es schwer, die beiden jüngeren Kinder hatten es leichter. Das war auch ein Grund, warum Johanna, meine Frau, sich dann später sehr mit dem Thema MK Care oder dem Problem der Third Culture Kids auseinandergesetzt hat und diese Arbeit bei Wycliffe auch zum großen Teil aufgebaut hat, weil es vielen Kindern so geht, die aus einem anderen Land kommen, die eben kein rein Deutschen und kein rein Indonesier sind, sondern irgendwie eine Mischung von beidem. Und das gibt es zu beachten. Diesen Kindern kann man helfen, dass es ihnen nicht so schwer fällt.
Ja, das ist auf jeden Fall ein großer Punkt, dass Kinder natürlich in eine ganz andere Welt hineingeworfen werden. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es für euch, als ihr nach Deutschland zurückgekommen seid, auch irgendwie anders war. Ihr seid, soweit ich weiß, ja ausgereist, als Deutschland noch ein geteiltes Land war. Seid dann wieder nach Deutschland gekommen, als Deutschland ein Volk wurde oder ein großes Land wieder war. In einem eurer Rundbriefe habt ihr mal von der Neuordnung der Welt geschrieben, während ihr quasi auf der anderen Seite der Welt unterwegs wart. Wie habt ihr das persönlich erlebt? Gerade so viele politische Änderungen, die es gerade dann auch in Europa und auch ja letztlich die ganze Welt betreffend gab und ihr in Anführungszeichen irgendwo im Nirgendwo in dieser Zeit wart.
Ich muss ehrlich gestehen, dass wir zu diesem Zeitpunkt von dieser großen Wende, wir hatten das irgendwie nicht mitgekriegt, da in unserer Welt. Wir haben zwar immer wieder mal versucht, die deutsche Welle reinzukriegen, das war auch nicht immer so einfach, aber irgendwie hatten wir eine Zeit lang wohl nicht viel mitgekriegt, was in der Außenwelt passiert war. Und ich weiß noch, dass wir vom Dorf in die Stadt geflogen sind, wo wir dann natürlich erstmal beim Flugdienst gelandet sind, wo auch Amerikaner und andere Leute aus dem Westen arbeiteten. Und die haben uns mehr oder weniger begrüßt mit der Nachricht, die Mauer ist gefallen. Und dann haben wir gesagt, und auch die Indonesier, die haben das auch gesagt. Die Indonesier waren sowieso immer verwehrt. Kommt ihr aus Ostdeutschland, aus Westdeutschland? Und dann haben wir gesagt, was haben die denn jetzt? Das kann doch gar nicht sein. Aber dann hatte zum Glück eine Unterstützerin von uns, hatte uns ein Extraheft aus dem Stern zugeschickt. Das war dann in der Post und da konnten wir es alles schwarz auf weiß nachlesen und dann wirklich auch glauben, dass es passiert war und waren dann natürlich auch total begeistert. Ja, was hat es mit uns gemacht? Erstmal, als wir zurückkamen nach Deutschland, war es ja auch schon wieder 5 Jahre her. Es hat uns erstmal nicht so schrecklich viel für uns verändert, weil wir keine Kontakte vorher in die DDR hatten. Wir hatten keine Verwandten da oder irgendwie sowas. Mich hat es natürlich nachher bei meiner Arbeit berührt oder war für mich wichtig, weil ich dann auch versucht habe, in die neuen Bundesländer zu gehen und dort wirklich bekannt zu machen.
Ja, spannend, das mal aus so einer Perspektive mal mitzubekommen. Jetzt warst du der Leiter von Wycliffe Deutschland zu einem Zeitpunkt, wo es auch innerhalb der Wycliffe-Welt entscheidende Richtungsänderung gewissermaßen gab. Ich spreche da an die Vision 2025 an, die uns zumindest bei Wycliffe in den letzten Jahren sehr intensiv begleitet hat. Und ich meine, du warst auf der Konferenz, wo diese Vision verabschiedet wurde oder beschlossen wurde. War das richtig?
Ja, das stimmt. Ich war damals im internationalen Vorstand von Wycliffe und war auf der Konferenz, das muss 1999 gewesen sein, wo diese Vision verabschiedet wurde, wo eben gesagt wurde, wir haben jetzt mal ausgerechnet, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann dauert es, ich denke, das war das Jahr 2150, bis wir dann mal alle Völker der Welt, die noch eine Übersetzung brauchen, erreicht haben. Und deswegen wurde da diese Vision 2025 verabschiedet, die lautete, dass bis zum Jahr 2025 in jeder Volksgruppe, die eine Notwendigkeit für eine Übersetzung hat, eine solche begonnen sein soll. Also nicht fertig sein soll, begonnen sein soll. Und daraufhin ging es wirklich schneller. Die Frage ist, wie? Einmal natürlich durch mehr Partnerschaften. Aber ich glaube, wir sind uns auch in diesen Jahren bewusst geworden, dass wir viel mehr die Christen der Länder, in denen wir arbeiten, mit einbeziehen müssen. Die ja auch immer mehr Bildungsmöglichkeiten haben, viel mehr als das vielleicht vor 30 Jahren der Fall war. Und ich denke, da ist schon auch eine Änderung gekommen. Wir wissen ja jetzt alle, dass es nicht ganz klappen wird, aber die Vision an sich hat geholfen, dass wir ein bisschen mehr Tempo gemacht haben und auch uns mehr umgeschaut haben, wo können wir Ressourcen auftun, die wir noch nicht nutzen.
Und das war ja dann letzten Endes auch nach deiner Zeit als Leiter ein Stück vielleicht auch deine Aufgabe, Ressourcen auftun innerhalb von Deutschland. In der Öffentlichkeitsarbeit warst du ja viel unterwegs. Das war ja, ja letztlich ein Großteil deiner Zeit, die du mit Wycliffe verbracht hast. Was hat dir daran so viel Spaß gemacht?
Ich habe schon gemerkt in meiner Zeit als Leiter von Wycliffe, wenn ich rausgefahren bin, um zu einer Konferenz zu fahren oder einen Vortrag zu halten oder einen Gottesdienst zu halten, dann wurde in mir irgendwas wach, was ich so in der Arbeit als Leiter nicht spürte. Da habe ich vielleicht mehr Druck gespürt oder mehr die Verantwortung, vielleicht auch manchmal mehr, als es sein musste. Aber dann habe ich immer gespürt, jetzt wird in mir was wach, das macht mir Freude, ja, zu fahren, Leuten von dem zu berichten, was mein Leben ausmacht oder ausmachte oder immer noch ausmachte und das weiterzugeben. Ich bilde mir auch ein, dass ich eine Gabe habe, solche Sachen weiterzugeben und etwas vorzustellen in Bild und Ton. Und das hat mir sehr viel Freude gemacht. Und dann ist es natürlich noch schöner, wenn man irgendwann mal hört, ich bin hier bei Wycliffe, weil du dann und dann in meiner Gemeinde warst. Und vielleicht kenne ich nicht alle, bei denen das passiert ist. Ich kenne auch nicht alle Leute, die vielleicht nach einem Vortrag gesagt haben, ich möchte jetzt für Wycliffe beten oder ich möchte für Wycliffe spenden. Vielleicht werde ich das meiner Ewigkeit irgendwie in einer Kartei nachgucken können. Aber das hat mich sehr bereichert, das habe ich sehr gerne gemacht, in der Tat, ja.
Was waren so da vielleicht irgendwelche lustigen, besonderen Erlebnisse? Fällt dir da irgendwie was ein, wenn du so viel auch unterwegs warst? Hast du natürlich viel mit Menschen zu tun gehabt und da gibt es ja manchmal auch so spannende Situationen, in die man dann hineingerät.
Bereichernd fand ich, in vielen Häusern zu Gast zu sein. Das ist natürlich manchmal anstrengend, weil man, gelinde ausgedrückt, dann manchmal ein bisschen bemuttert wird. Aber das hat mich oft sehr bereichert und ich habe da Leute gefunden, mit denen ich mich total verstanden habe, mit denen ich auch noch länger Kontakt gehalten habe. Mir fallen da eher die Dinge ein, die ein bisschen dramatisch waren. Ich erinnere mich an einen Tag, als ich in den Osten Deutschlands unterwegs war, ich glaube irgendwo nach Sachsen, wo ich in eine Vollsperrung auf der Autobahn geriet. Beide Spuren waren blockiert, weil ein Laster umgefallen war. Und so stand ich jetzt da und habe die Veranstalter angerufen. Ich stehe hier und kann nicht vor und zurück. Es wird später. Und die haben gesagt, ich sollte mir keine Sorgen machen, sie würden schon mal singen. Sie haben eine Dreiviertelstunde gesungen, bevor ich dann endlich mal ankam. Und sie hatten dann im Ort, hatten sie Posten hingestellt, junge Leute, die dann das Auto sahen, mit dem ich unterwegs war, das konnte man ja leicht erkennen an der Siegener Nummer, und haben mir dann gezeigt, wo ich hin musste. Und so bin ich dann geradewegs auch hingefahren, denn damals hatte ich noch kein Navi, muss man dazu sagen. Und dann kam ich da, es war Sommer, mit kurzer Hose und T-Shirt und allem, und sie sagt, ist völlig egal, geh nur hin, fang an. Ich sagte, nein, bitte lasst mich noch umziehen, ich wollte einfach noch 5 Minuten haben, um anzukommen.
Ja.
Und das waren so Geschichten, wo ich dann manchmal dachte, oh no, aber da kann man dann halt nichts machen. Und ja, später habe ich dann der Navi bekommen und dann war das alles einfacher.
Jetzt weiß ich, dass ihr ja auch einige Kinder habt, die ja auch mit in Indonesien waren. Das heißt, ihr seid auch öfters mal als sechsköpfige, ja man kann schon sagen Großfamilie, auch durch die Weltgeschichte gereist. Was sind da so die besonderen Herausforderungen und Tücken mit 4 Kindern und einer Frau und einem selbst von A nach B zu fliegen?
Also wir sind natürlich regelmäßig geflogen, weil wir nicht ständig im Dorf geblieben sind. Da sagt vielleicht jetzt der eine oder andere, warum das denn? Ich habe ja am Anfang beschrieben, dass das eine sehr abgeschiedene Situation war und am Anfang waren wir quasi in einem großen Freilichtmuseum und wir waren die Hauptdarsteller. Wir wurden immer beobachtet, es wurde alles kommentiert, was wir machten. Und so fanden wir es am Anfang sehr anstrengend, im Dorf zu sein. Man spricht davon Kulturstress, der sich aufbaut. Und wir sind dann immer regelmäßig einige Monate im Dorf geblieben und dann wieder in die Stadt. Und haben da gewohnt und konnten auch da weiterarbeiten. Von daher, das war eigentlich ständiges Reisen, dann alle paar Jahre nach Deutschland. Was sind die Herausforderungen? Ich denke, das Packen. Johanna, meine Frau, ist sehr gut im Packen. Und man muss dann auch wissen, was braucht man, was will man mitnehmen. Und es ist natürlich auch ein bisschen anstrengend, mit Kindern zu reisen. Aber ich würde sagen, das haben die immer ganz gut gemeistert. Und da erinnere ich mich an eine Reise. Die Stewardessen waren so begeistert von diesem süßen kleinen Kind, das da einmal rumflitzte. Also ging eigentlich ganz gut.
Jetzt so über die Jahre zurückgeschaut, was hat dich vielleicht selber auch am meisten verändert? Der Zeit von so Beginn, wie du vor deiner Mitarbeit bei Wycliffe warst, bis zum jetzigen Zeitpunkt.
Ich denke, man wird auf jeden Fall toleranter, offener für andere Dinge. Es gibt hier ja Menschen, die sind in diesem Dorf aufgewachsen und sterben auch in diesem Dorf und haben immer hier gewohnt. Und sowas kann ich mir ja überhaupt gar nicht vorstellen. Obwohl ich jetzt auch schon 30 Jahre hier wohne, fällt mir gerade ein. Trotzdem, man wird offener, man sieht einfach mehr von der Welt. Man wird sich auch bewusst, wie andere Menschen leben. Wenn ich jetzt zum Beispiel an medizinische Versorgung denke, da war am Anfang, ja auch nachher, bei den Yalis nicht viel los. Und manchmal stöhnen ja Leute in Deutschland über das Versorgungs- oder das Gesundheitssystem und beschweren sich, dass sie warten müssen oder weiß der Kuckuck. Und dann denke ich manchmal daran, ihr lieben Leute, wenn ihr wüsstet, was das bedeutet, wenn man für 5000 Leute einen Sanitäter hat, ja. Und ich denke, so verändert es einen doch schon. Gut, wir leben jetzt wieder wie Deutsche so leben, ja, und haben alles, was wir brauchen. Aber ich denke, man vergisst es nicht wirklich, dass es ein Privileg ist, hier zu leben, dass es ein Privileg ist, das alles zu haben und zu genießen, auch Zugang zu haben zu jeglicher Bildung. Das ist ja auch ein ganz großes Manko, was diese Menschen haben, mit denen wir oft arbeiten, dass sie mehr oder weniger keinen Zugang zu Bildung haben, vielleicht Grundschule und das war's dann. Und wenn man dann sieht, was wir alles haben können, auch in dieser Beziehung und auch an geistlichen Ressourcen, was wir alles haben, dann merkt man schon irgendwann, wow, ich bin schon bevorzugt. Ich darf schon in einem Land leben, wo es wirklich in jeglicher Beziehung reich ist. Und ich selber eigentlich auch reich bin, wenn ich das vergleiche mit den Leuten da. Und das nimmt man schon mit.
Was wünschst du den Yali?
Ich wünsche ihnen, dass sie bei all dem sich ausstrecken nach den Dingen, die außerhalb ihres kleinen Tales sind, sei es Fernsehen oder seien es Handys oder sei es einfach auch ein bisschen mehr Wohlstand. Ja, wer kann ihnen das verübeln, dass sie darüber nicht vergessen, dass sie jetzt das Neue Testament haben und dass es wirklich bei ihnen Wurzeln schlägt, dass sie wirklich als Gemeinden, sie nennen sich ja Christen, sie haben Gemeinden, sie feiern Gottesdienste, dass sie wirklich dieses Wort, diese Bibel kennenlernen und damit leben. Wie gesagt, bei all dem anderen, was sie sich wünschen zu haben, was okay ist, ich habe es ja auch, dass sie das darüber nicht vergessen und wirklich diesen Reichtum erkennen, den sie haben.
Richard, vielen Dank für den kurzen Schnelldurchlauf durch dein Leben, durch 38 Jahre Wycliffe-Geschichte.
Ach, wir sind schon fertig.
Wir könnten wahrscheinlich jetzt noch ganz lange weitersprechen.
Ja, aber dann schalten die Leute ab, das geht ja auch nicht.
Vielleicht machen wir ja irgendwann mal noch eine Sonderfolge mit einer Erzählstunde von dir. Vielen Dank, dass du uns so zumindest schon mal ein bisschen mit reingebracht hast.
Ja, gerne.
In all das, was du erlebt hast, deine Erfahrung, die ihr auch als Familie gemacht habt, uns mitgenommen hast in ja, eine ganz andere Welt, die wir hier in Deutschland, in Europa gar nicht so kennen und uns vielleicht auch gar nicht so vorstellen können. Vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast.
Vielleicht darf ich noch das eine sagen, dass man auf der Seite von Wycliffe, der Internetseite, ist eine Seite, die heißt www.wycliffe/yale-nt. Ich hoffe jetzt, das war richtig. Da kann man auch noch ein paar Videos sehen von der Übergabefeier des Neuen Testamentes am 28.08. letzten Jahres. Vielleicht mag der ein oder andere mal da reingucken.
Ja, wir schreiben den Link auf jeden Fall in die Shownotes und würden uns auch überhaupt auch darüber freuen, wenn ihr uns euer Feedback schreibt an podcast@wycliffe.de mit euren Fragen, mit euren Anregungen, mit euren Gedanken, die ihr zu diesem Podcast habt. Dann schreibt uns das einfach. Wir freuen uns, wünschen euch auf jeden Fall in diesem Sinne schon mal einen weiteren schönen Tag, wo auch immer ihr gerade seid. Dir nochmal vielen Dank, Richard.
Gerne.
Und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Genau, das tue ich auch. Tschüss.